Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Uli Schäfer im Studio. Schönen guten Abend. Und das sind einige der Themen heute. Das Saisonfinale in der Handball-Bundesliga. Flensburg feiert die Meisterschaft. Gummersbach und Bietigheim steigen ab. Darüber spreche ich mit der Handballlegende Heiner Brandt. Außerdem ein Interview mit Tennisprofi Andreas Mies, der mit Doppelpartner Kevin Kravitz sensationell die French Open in Paris gewonnen hat. Dazu Basketball. Berlin steht im Finale um die deutsche Meisterschaft. Und Fußball. Die FIFA-Frauen-WM, die EM-Qualifikation der Männer und die Nations League. Und das alles heute Abend bis 20 Uhr. Schön, dass Sie dabei sind. Seit Freitagabend läuft in Frankreich die FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen. Die deutsche Mannschaft hat ihr Auftaktmatch gewonnen, 1:0 gegen China. Es war ein Arbeitssieg, aber Hauptsache gewonnen, meint Kapitänin Alexandra Popp.
Wir sind als Sieger vom Platz gegangen und von daher würde ich sagen, gelungener Tag.
Das Spiel ist jetzt schon rund 24 Stunden vorbei. Es war viel Zeit, um zu analysieren. Christopher Klein vom ARD-Hörfunkteam in Frankreich. Welche Erkenntnisse hat das Spiel denn gebracht für den weiteren Verlauf des Turniers? Also was nimmt das DFB-Team mit, vor allem für die Partie am Mittwoch gegen Spanien?
Erkenntnis Nummer eins aus meiner Sicht ist die Defensive. Sie ist noch nicht so sattelfest, wie das bei einer Weltmeisterschaft sein muss. Da hat beispielsweise die Wolfsburgerin Sarah Dorsun gestern die Chinesinnen mit katastrophalen Fehlpässen zu oft zu einem aussichtsreichen Angriff eingeladen. Die Chinesinnen haben dann dankenswerterweise aus deutscher Sicht diese Chancen liegen lassen. Aber das wird gegen Spanien so nicht passieren. Die Spanierinnen sind offensiv deutlich stärker, sehr viel kaltschnäuziger. Also das sind Fehler, die wird auch die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der Analyse mit Sorge gesehen haben. Und ich glaube, das ist so Ansatz Nummer eins. Defensiv müssen wir unbedingt sattelfester werden und auch konzentrierter.
Denn gegen Spanien wird es ja auch nicht einfacher als gegen China. Heute Vormittag ist das DFB-Team zum nächsten Spielort gereist, im Zug von Rennes nach Valenciennes. Mit an Bord waren auch einige Spielerinnen, die angeschlagen sind, oder? Zum Beispiel Marojan.
Absolut, die deutsche Spielgestalterin Jennifer Marojan von Olympique Lyon, die ist mit einem dicken linken Knöchel in den TGW, man muss eher sagen gehumpelt. Die hat ordentlich einen abbekommen, schon ein Tritt in der Anfangsphase gegen China. Sie war das ganze Spiel dann über auch deutlich eingeschränkt und auch heute, muss man sagen, hat sie weiter Probleme. Medienberichten zufolge soll sie auch kurz im Krankenhaus gewesen sein, um das Ganze nochmal checken zu lassen. Und auch von offizieller DFB-Seite heißt es, der Einsatz am Mittwoch in Valenciennes gegen Spanien, der ist frei. Also da wird die medizinische Abteilung, da werden die Physiotherapeuten ordentliche Arbeit zu leisten haben in den nächsten Tagen. Denn ein Ausfall wäre extrem bitter. Jennifer Marojan ist für mich der Erfolgsfaktor dieser WM. Eine der besten Spielerinnen der Welt. Sie kann alles, sie kann die tödlichen Pässe spielen. Sie ist das Hirn im Spielaufbau, tritt alle Standards. Wenn sie fehlt, das wäre bitter.
Das erste WM-Wochenende ist jetzt fast vorbei. Wie ist Ihr Eindruck bis jetzt? Ist die WM auf dem Weg, so wie es FIFA-Boss Infantino versprochen hatte, die beste WM zu werden, die wir jemals hatten? Es ist noch ein bisschen früh, aber vielleicht kann man schon ein paar Auffälligkeiten sagen.
Ich würde in der Tat sagen, es ist noch ein bisschen früh, um das so zu bewerten. Diese Aussage war natürlich sehr, sehr vollmundig. Da ging es natürlich auch darum, gehört zu werden. Da muss man vielleicht auch nochmal so einen starken Spruch dann eben in die Öffentlichkeit tragen. Ich würde sagen, in Paris am Freitag beim Eröffnungsspiel Frankreich gegen Südkorea, da war es sowas, wo man sagen könnte, das könnte die beste WM der Frauen jemals werden. Da war die Stimmung großartig, das Stadion war ausverkauft, es war ein Festtag für den Frauenfußball. In den anderen Spielorten, dazu zähle ich auch Rennes gestern beim Spiel der Deutschen gegen China, da ist das ordentlich, aber ausbaufähig. Stadion war ja zum Beispiel gestern beim deutschen Spiel halb ausverkauft. Also nur zur Hälfte gefüllt. Und da ist durchaus Luft nach oben. Ansonsten auf den Straßen, beispielsweise in Rennes, da ist noch nicht so viel zu sehen. Wenige Plakate, es gibt eine kleine Fanmeile, da war aber dann auch nicht so viel los. Also ich würde sagen, Paris top, im Rest des Landes ordentlich, aber mit Luft nach oben.
Dankeschön. Christopher Klein war das aus dem ARD-WM-Team über die WM der Frauen in Frankreich. Die deutsche Mannschaft hat zwar zum Auftakt nicht wirklich überzeugt, aber gehört trotzdem zum erweiterten Favoritinnenkreis. Anders sieht es im Clubfußball aus. Da hat Deutschland seine Spitzenposition verloren. Das Finale der Champions League fand ohne deutsche Beteiligung statt. Der VfL Wolfsburg, das dominierende Team in der Bundesliga, war schon im Viertelfinale ausgeschieden. Fraglich, ob es künftig wieder für einen europäischen Titel reichen wird. Und die Frage ist auch, ob die Bemühungen, im Konzert der Großen mitzuspielen, den vielversprechenden Talenten aus dem eigenen Nachwuchs den Weg in die erste Mannschaft verbauen. Wolf-Sören Treusch hat sich im Saisonfinale der Bundesliga beim deutschen Meister und Pokalsieger umgehört.
Tor für den Löffel, für den VfL! Ein kühler, sonniger Frühlingstag im Wolfsburger Frauenfußballstadion. Gerade hat die Torschützenkönigin der Bundesliga, die Polin Eva Pajor, ihr Team gegen den MSV Duisburg in Führung gebracht. In Euphorie geraten die 1650 Zuschauer deshalb noch lange nicht. Zu vorhersehbar ist der Sieg der Favoritinnen, zu langweilig die Liga, gibt auch Ralf Kellermann zu, der sportliche Leiter des VfL.
Das war in den letzten Jahren ja anders. Und das war auch mit ein Grund, warum viele Spielerinnen auch aus dem Ausland nach Wolfsburg gewechselt sind oder in die Bundesliga gewechselt sind, weil jedes Spiel wurde man gefordert. Jetzt in diesem Jahr ist es wirklich so, dass Bayern und wir da vorne wegmarschieren. Und ich glaube auch, dass es im nächsten Jahr ähnlich aussieht, dass die beiden Kader einfach die mit Abstand die stärksten sind. Aber ja, wir können jetzt ja nicht absichtlich Gas rausnehmen. Ja? Das ist auch nicht unser Anspruch.
Zum dritten Mal hintereinander gewann der VfL Wolfsburg im Mai das Double aus Meisterschaft und Pokal. Internationale Erfolge bleiben jedoch inzwischen aus. In der Champions League schieden die Wölfinnen bereits im Viertelfinale aus. Die großen Clubs in England, Spanien und Frankreich, die man auch aus dem Männerfußball kennt, haben aufgeholt und investieren kräftig in den Frauenfußball. Die Bundesliga muss aufpassen, sagt Ralf Kellermann.
Wenn die Liga schlechter wird, wenn die besseren Spielerinnen aus dem Ausland wieder woanders hingehen, dann werden auch deutsche Nationalspielerinnen das Land verlassen, dann wird die Liga noch schlechter, werden sich junge Spielerinnen schlechter entwickeln. Und das ist ein Teufelskreis, den man dann auch bei Olympischen Spielen, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften sehen kann.
Noch ist es nicht so weit, aber der Boom, den die Frauenfußball-WM im eigenen Land 2011 ausgelöst hatte, ist spürbar vorüber. Die Zuschauerzahlen in den Stadien sinken kontinuierlich. Im Durchschnitt auf unter 1.000. Wenn die Top-Clubs nicht aufpassen, rennen ihnen bald auch ihre größten Nachwuchstalente weg. Denn die wenigsten von ihnen schaffen den Sprung in die erste Mannschaft, in die Bundesliga. Melina Lück, Torfrau, und Annalena Stolze, Mittelfeldspielerin, beide 18 Jahre alt, sind nah dran. In der vergangenen Saison gehörten sie zum 25-köpfigen Kader der Wölfinnen. Einsatzzeiten hatten sie jedoch kaum.
Der VfL Wolfsburg ist bei den Frauen einfach ein europäischer Top-Club. Da ist es ganz normal, dass es schwer ist, in die erste Mannschaft zu kommen. Man kann das ein bisschen vergleichen mit Bayern München bei den Männern. Also da schaffen es ja auch die wenigsten aus dem Jugendbereich in die Herrenmannschaft, weil einfach viele von außerhalb geholt werden, weil es notwendig ist, um auf so einem hohen Niveau spielen zu können.
Ja, also enttäuscht ist man, glaube ich, immer bei sowas. Natürlich hat man das auch im Hinterkopf, aber da ist auch eine Absprache mit dem Trainer, dass ich, anstatt hier vielleicht auf der Bank zu sitzen oder nur wenige Minuten Spielzeit zu bekommen, wenn das Spiel entschieden ist, lieber in der zweiten Mannschaft spiele und dort 90 Minuten meine Erfahrung sammeln kann.
Beide haben von klein auf in jungen Mannschaften Fußball gespielt. Seit 4 Jahren sind sie beim VfL. Melina Lök hat ihren Schritt nach Wolfsburg bisher keine Sekunde bereut. Mittlerweile studiert sie nebenbei Gesundheitsmanagement per Fernstudium. Sollte es mit der Profikarriere nichts werden, hat sie eine Alternative. Annalena Stolze hat gerade ihr Abitur gemacht. Sie konzentriert sich jetzt voll auf Fußball. Aber sie hadert mit sich und ihren Erwartungen.
Vielleicht schon weiter zu sein in der fußballerischen Entwicklung, vielleicht schon mehr in der ersten Liga zu spielen, sowas halt. Man weiß halt nicht, wo es besser vielleicht gelaufen wäre. Aber natürlich, man guckt auf andere Spieler in Deutschland und möchte vielleicht auch langsam erste Bundesliga spielen.
Der sportliche Leiter in Wolfsburg, Ralf Kellermann, ist überzeugt, die beiden können es schaffen, wenn auch nicht sofort.
Vielleicht müssen die auch irgendwann mal den Umweg gehen, nochmal ein Jahr ausgeliehen werden und dann zurückkommen. Aber das Potenzial haben sie auf jeden Fall.
Annalena Stolze will ihr Potenzial möglichst bald abrufen. Ihr Weg ist klar, sagt sie.
Natürlich in die erste Liga, sei es hier oder sei es in einem anderen Land vielleicht. Aber das sind natürlich meine Ziele. Es werden immer mehr Länder, die gut werden und vielleicht auch besser als die Bundesliga. Deswegen würde ich das nicht ausschließen. England ist natürlich die erste Wahl, denke ich.
Und so könnte die Investmentoffensive der europäischen Clubs am Ende dazu führen, dass aus der Bundesliga nicht nur die Spitzenspielerinnen weggekauft werden, sondern auch verheißungsvolle Nachwuchstalente. Eine Entwicklung, die im Männerfußball schon lange zu beobachten ist.
Wolf Sören Treusch über die Situation in der Fußball-Bundesliga der Frauen. In der Handball-Bundesliga der Männer, muss ich dazu sagen, war die Spannung schon lange nicht mehr so groß wie in diesem Jahr. Sowohl im Abstiegskampf als auch im Kampf um die Meisterschaft fiel erst heute am letzten Spieltag die Entscheidung. Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren Meistertitel verteidigt durch einen Auswärtssieg beim Bergischen HC. Mats Nicholsen berichtet.
1000 mitgereiste Flensburger Fans feiern ihre Mannschaft, die völlig verdient deutscher Handballmeister geworden ist. Die Flensburger haben nur 2 Saisonspiele verloren und auch heute lagen sie zu keinem Zeitpunkt in Rückstand. 27-24 am Ende, der Sieg mit 3 Toren Vorsprung. Die Flensburger haben in den entscheidenden Momenten die Nerven behalten, auch als es in der zweiten Halbzeit phasenweise dann doch noch knapp wurde. Die SG Flensburg-Handewitt verteidigt die deutsche Handballmeisterschaft und das völlig verdient.
Und einer war richtig glücklich, Flensburgs Schwede Tobias Karlsson in seinem letzten Spiel. Der 38-Jährige beendet seine Karriere.
Mit 6 Neuzugänge und so viele junge Spieler, so ein Durchschnittsalter von ich weiß nicht was. Und das zu packen mit diesem Kader, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, wie schwierig das ist. Aber das freut uns unglaublich, dass wir das gemacht haben.
Flensburg-Handewitt ist also wieder deutscher Meister, holt den Titel am Ende mit 2 Punkten Vorsprung vor dem Rivalen THW Kiel. Die Kieler haben heute zwar auch gewonnen, 30-26 gegen Hannover, aber dieser Sieg war letztlich wertlos. Soweit das Rennen um die Meisterschaft. Die Füchse Berlin haben sich trotz Niederlage gegen Wetzlar am letzten Spieltag das Ticket für den EHF-Pokal gesichert. Und unfassbar spannend war heute der Kampf gegen den Abstieg. Bietigheim und Gummersbach trafen im direkten Duell aufeinander. Sie spielten unentschieden und stiegen so beide in die zweite Liga ab. Daniel Neuhaus.
Es ist tatsächlich passiert. Der VfL Gummersbach ist nur noch Zweitligist. Das hört sich falsch an, ist aber doch Realität. Das Unentschieden in Bietigheim war zu wenig, weil Konkurrent Ludwigshafen sein Spiel in letzter Sekunde gewinnen konnte und noch an Gummersbach vorbeizog. Damit erlebt ein schleichender Niedergang seinen vorläufigen Tiefpunkt. Schon in den vergangenen Jahren hatten die Gummersbacher lange um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Jetzt war ihr Glück offenbar aufgebraucht. Der ehemals erfolgreichste Handballverein der Welt muss einen Neuanfang starten in der zweiten Liga.
Der erste Abstieg in die zweite Bundesliga seit 53 Jahren. Christoph Schindler, der Sportdirektor der Gummersbacher.
Keine Ahnung, so nach dem Spiel sind die Gedanken jetzt an nächstes Jahr und welche Liga und welche Spieler und wie viel Mut es gibt, überhaupt nicht da. Im Moment ist einfach nur Enttäuschung da.
Ein trauriger Tag für den Traditionsverein VfL Gummersbach und auch für eine Vereinslegende, einen der ganz großen Spieler des Clubs und ehemaligen Bundestrainer, Heiner Brandt. Der erste Abstieg der Vereinsgeschichte seit Gründung der Bundesliga. Wie nahe geht Ihnen das?
Ja, das geht mir schon sehr nahe. Ich meine, ich bin zwar in den letzten Wochen so ein bisschen drauf vorbereitet worden und die letzten Jahre waren ja auch nicht immer so prickelnd, aber wo es jetzt passiert ist, tut es doch enorm weh.
Sie haben schon gesagt, es hat sich angebahnt, dass es irgendwann so kommen musste. Was sind die Gründe dafür?
Ja, die sind sicherlich sehr vielschichtiger Art. Zum einen muss man eben sehen, die Welt des Handballs hat sich ja verändert, auch was Bezahlung der Spieler, Trainer und so weiter anbetrifft. Und da spielt das Geld natürlich eine immer größere Rolle, mehr als sicherlich in den Anfangsjahren der Bundesliga. Und es ist alles etwas schwieriger geworden, das in einer Kleinstadt durchzuziehen. Aber es sind sicherlich auch sportliche Dinge falsch gemacht worden. Man hatte natürlich auch noch Altlasten vom Beginn der 2000er Jahre her abzutragen, als die Mannschaft überteuert war. Und es sind alles Dinge, die ihn hereingespielt haben, aber auch sportliche Dinge, die dann letzten Endes solche Entwicklungen einleiten.
Gummersbach ist oder war ein Bundesliga-Dino, genau wie der Hamburger Sportverein in der Fußball-Bundesliga. Sehen Sie da Parallelen in der Entwicklung?
Ein klein wenig sicherlich, wobei der HSV ja, sag mal, durch seinen hohen Bekanntheitsgrad, durch die Vielzahl der Zuschauer und durch Herr Kühne natürlich immer Möglichkeit hat, finanziell zu investieren, um an der Mannschaft etwas zu verbessern. Diese Möglichkeiten waren in den letzten Jahren in Gummersbach nicht in dem Maße gegeben. Also der HSV hätte sicherlich einfacher gehabt als der VfL Gummersbach in der Handball-Bundesliga. Nichtsdestoweniger wäre auch für den VfL ein Verbleib möglich gewesen.
Jetzt ist diese kleine Stadt im oberbergischen Gummersbach, die mal die Hauptstadt des deutschen Handballs war in den 70er und 80er Jahren, nur noch zweitklassig. Meine Frage, ist das eine Chance für einen Neuanfang oder kann es sogar noch schlimmer kommen, Beispiel TV Großwaldstadt?
Das kann ich als Außenstehender nicht beurteilen. Ich bin jetzt auch nicht in die Zahlen eingeweiht, wie eine Fortführung jetzt in der zweiten Liga verlaufen könnte oder wie sie nicht verlaufen könnte.
Die Lizenz ist auf jeden Fall da.
In der Situation müssen die Führungsleute jetzt in Ruhe analysieren, was wirtschaftlich möglich ist, wie man in den kommenden Jahren weitermachen will. Da muss es natürlich darauf aufbauen. Muss man sich über die sportlichen Dinge Gedanken machen, aber in Ruhe, da ist sicherlich jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, der Tag des Abstiegs. Deswegen sollte man sich auch mit aller Kritik und so weiter da ein bisschen zurückhalten. Da sind dann immer Überempfindlichkeiten da und es ist in Gummersbach so, dass, wie Sie schon sagten, viel Handballhistorie ist. Und da kommen natürlich in solcher Moment auch viele Schlaue, die vielleicht auch über 40 Jahre oder so keinen Bezug mehr zum Handball haben und meinen, gute Tipps zu geben. Das ist sicherlich am heutigen Tag nicht angebracht. Und man muss auch immer berücksichtigen, dass die Zeiten sich verändert haben.
Reden wir über den alten und neuen deutschen Meister Flensburg-Handewitt. Die sind mit einer ziemlich neuen Mannschaft in die Saison gegangen. Die meisten Experten hatten Kiel als Favoriten auf dem Zettel. Was hat den Ausschlag am Ende zugunsten von Flensburg gegeben?
Ja, zugunsten von Flensburg hat ein kleiner Fehler von Kiel den Ausschlag gegeben. Beide Mannschaften haben ja eine sehr gute Saison gespielt. Flensburg mit 4 Minuspunkten und Kiel mit 6 Minuspunkten. Und sie haben 2 Auswärtsspiele verloren, die man durchaus verlieren kann. Und der Verlierer für Kiel war die Heimniederlage gegen Magdeburg. Ansonsten wäre es auf eine Entscheidung mit dem Torverhältnis hinausgelaufen. Also beide Mannschaften haben hervorragend diese Saison gespielt, wobei Flensburg den einen Fehler weniger gemacht hat und verdient Meister geworden ist. Aber man muss auch dabei das Ganze relativieren. Sie haben eigentlich nur den Abgang zweier Leute, zweier Leistungsträger zu verkraften gehabt. Das eine war der Matthias Andersson im Tor. Da haben sie sich hervorragend verstärkt bzw. ergänzt mit Bergerüth und Buric von Wetzlar. Und auch ansonsten haben sie sehr gute Spieler, aber sie haben, muss man ihnen auch zugestehen, wirklich eine sehr starke Saison gespielt.
Lassen Sie uns noch über den Stellenwert der Handball-Bundesliga im internationalen Vergleich sprechen. Beim Final-Four-Turnier hier in Köln um die Champions League, da war jetzt zum dritten Mal in Folge kein Club aus Deutschland dabei. Der Bundestrainer Christian Prokop meint, das liegt unter anderem daran, dass in der Bundesliga aktuell nicht die internationale Spitze spiele, also keine internationalen Topspieler. Hat er recht? Wie sehen Sie das?
Da ist mit Sicherheit einiges dran. Es gibt eben im Ausland einige Vereine wie Westbrem in Ungarn oder Kielce in Polen oder Skopje in Mazedonien, die also gesponsert werden, teilweise vom Staat direkt oder staatlichen Institutionen, die auch enormes Geld zur Verfügung haben, genauso wie der FC Barcelona, der ja von den Fußballern irgendwie immer unterstützt wird. Die haben natürlich einen Vorteil, was internationale Top-Leute anbetrifft, die dann gerne dorthin gehen, zumal dann auch in diesen Ländern die Belastung in der nationalen Meisterschaft nicht so hoch ist wie in der Bundesliga. Die deutschen Spitzenteams haben sicherlich immer die Chance, auch am Final Four teilzunehmen. Also ich sehe das noch nicht so dramatisch und wir müssen nicht immer auf andere Nationen zeigen. Ich denke, wir haben schon immer noch eine starke Liga, die auch durchaus mit den anderen Nationen mithalten kann.
Heiner Brandt zur Lage in der Handball-Bundesliga und zum Saisonfinale. Sein VfL Gummersbach ist abgestiegen. Herr Brandt, letzte Frage. Wie sieht Ihre Frustbewältigung heute aus?
Ich würde mit meiner Frau was essen gehen und sicherlich während des Essens ein paar Bier trinken, um abzuschalten, aber ansonsten wird es ganz ruhig sein.
Sagt Heiner Brandt. Das Gespräch haben wir um kurz vor 19 Uhr aufgezeichnet. Im Endspiel um die deutsche Basketballmeisterschaft stehen sich wie im Vorjahr Bayern München und Alba Berlin gegenüber. Im Halbfinale gewannen die Berliner heute gegen die Baskets Oldenburg auch das dritte Spiel der Playoff-Serie. 100-89. Aus Oldenburg berichtet Hendrik Lückhoff.
3 Spiele, 3 Siege. Alba Berlin gewinnt auch das dritte Spiel der Serie gegen die Baskets Oldenburg und steht im Finale um die deutsche Meisterschaft. Von Beginn an dominierten die Berliner das Spiel und ließen sich auch von der hitzigen Atmosphäre in der Oldenburger Halle nicht aus der Ruhe bringen. Immer wenn die Niedersachsen etwas zulegten, hatte Alba die richtigen Antworten. Vor allem die Dreierquote der Berliner von fast 50% konnte sich sehen lassen. Bester Albatros war erneut Spielmacher Peyton Siever mit 24 Punkten. Für die Oldenburger geht's jetzt in den Urlaub. Alba bekommt es in der Finalserie wie schon im vergangenen Jahr mit Bayern München zu tun. Erstes Spiel ist am kommenden Sonntag in München.
Zum Tennis. In Paris sind heute die French Open zu Ende gegangen mit dem Männer-Einzel. Und gewonnen hat das Turnier mal wieder Rafael Nadal. Aus Paris berichtet Guido Ringel.
Der fantastische, der überirdische Rafael Nadal schafft das endgültig Absurde. Noch nie zuvor hat ein Mensch 12-mal ein und dasselbe Grand-Slam-Turnier gewonnen, jetzt aber schafft es Rafael Nadal. Der Spanier in Paris, das ist magisch und galaktisch. Wieder der Sieg im Finale der French Open, wieder wie schon im Vorjahr gegen den Österreicher Dominic Thiem. Nadal brauchte 4 Sätze, die nicht alle unfassbar gut waren, aber gut genug für einen am Ende überwältigten Nadal.
Es ist wirklich unglaublich. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist wirklich ein Traum. Als ich hier zum ersten Mal herkam 2005, da hätte ich mir nie erträumen können, dass es hier so für mich laufen wird. Einfach unglaublich. Es ist ein sehr spezieller Moment für mich.
Nach dem verwandelten Matchball lag Nadal sekundenlang im Sand von Paris. In dem Sand, von dem er jeden Korn kennt und weiß, welchen Namen dieser trägt. Der Sand und Nadal, das ist eine Symbiose, das ist eins. Dominic Thiem war hier und da dran, hatte vor allem im zweiten Satz die Oberhand mit seinem druckvollen, superschnellen Spiel. Er ist der Konkurrent derzeit von Nadal auf Sand. Schon dran am Spanier, aber immer noch nicht nah genug. Und so holt sich an einem trüben und kalten Tag in Paris das helle Spiel des Rafael Nadal, den 12. persönlichen Titel im Start Roland Garros.
Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev war übrigens im Viertelfinale ausgeschieden. Dafür sorgten gestern Andreas Mies und Kevin Kravitz für eine Sensation. Die beiden haben das Doppelfinale in Paris gewonnen. Und am Telefon begrüße ich jetzt einen der beiden, kann man schon sagen, Sporthelden. Andreas Mies, Sie haben angekündigt, vor Freude den Eiffelturm abzureißen in Paris. Steht der noch?
Ja, ich muss leider sagen, dass der Eiffelturm noch steht. Wir haben uns da ein bisschen übernommen. Unser Ziel war es ja, den Eiffelturm abzureißen, aber das haben wir leider nicht geschafft, obwohl wir über 50 Mann waren. Aber der war dann leider doch zu stabil. Aber nichtsdestotrotz sind wir dann noch in den Nachtclub gegangen und haben da sehr gut weitergefeiert. Ich bin natürlich noch immer total euphorisiert, habe jetzt ein paar Stunden geschlafen, aber bin überglücklich.
Herr Mies, Sie haben als erstes deutsches Doppel seit 82 Jahren ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Das ist ja eine historische Leistung. Was bedeutet Ihnen das?
Ja, das ist absoluter Wahnsinn, wenn Sie das auch nochmal so sagen, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wie lange das her ist. Und wir wussten davon, wir haben das im Turnierverlauf mitbekommen und auch, dass Prinosil Göllner 1993 im Finale standen und dass wir das erste deutsche Doppelteam in der Open Era sind, die einen Grand Slam-Titel geholt haben, ist ein absoluter Wahnsinn. Und ich kann das einfach gar nicht wirklich in Worte fassen, was da passiert ist die letzten 2 Wochen. Wir hätten nie damit gerechnet, dass es jetzt so schnell kommt. Wir wussten, dass wir ein gutes Level haben, aber dass wir jetzt hier den Titel holen, ist einfach gigantisch. Und das ist natürlich schön, dass wir damit jetzt Geschichte geschrieben haben und sind überglücklich, genießen den Erfolg und ruhen uns aber nicht zu lange aus, weil in 2 Wochen geht es schon wieder weiter auf Rasen dann.
Viele haben die Namen Kravitz und Mies bis gestern vielleicht noch nie gehört, aber denen sind sie nicht böse, oder? Vielleicht sogar ein bisschen Verständnis?
Es ist einfach so, dass das Doppel einfach nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt wie das Einzel. Es liegt einfach an der Tradition des Tennis, dass das Einzel halt auch viel im Fernsehen übertragen wird und durch die Medien geht. Doppel ist da einfach so ein bisschen im Hintergrund, aber wir freuen uns, dass wir da mit solchen Erfolgen oder solchen Matches live im Fernsehen einfach Werbung fürs Doppel, Werbung fürs Tennis machen können, das Doppel promoten und wie man sieht, wir haben Spaß daran und klar, mit den Erfolgen, mit den Siegen steigt natürlich dann auch die Aufmerksamkeit und von daher alles gut. Ne?
Sie spielen mit Kevin Kravitz erst seit 1,5 Jahren zusammen. Was ist vielleicht so das Erfolgsrezept? Er ist ja eher der Stillere und Sie, glaube ich, sind ein bisschen offensiver, ein bisschen extrovertierter.
Ja, unser Spiel und unsere Charaktere, die ergänzen sich einfach super, muss man echt sagen. Der Kevin, wie Sie gesagt haben, der ist eher ein bisschen der ruhige, relaxtere Typ von seiner Art her. Einfach strahlt einfach so eine Ruhe aus, die mich immer wieder auch mal runterbringt, wenn ich so ein bisschen unruhig werde. Und wenn der Kevin mal ein bisschen zu ruhig ist oder mal einen Energieschub braucht, dann komme ich und ziehe ihn da hoch. Und ich bin da eher der Extrovertiertere von uns beiden, der vorne wegmarschiert und mit viel Energie auf dem Platz steht. Und das ist einfach so, diese Mischung, die macht uns einfach zu einem saugefährlichen Doppel und auch spielerisch ergänzen uns da super. Und ja, das ist echt der Erfolg und dass wir halt einfach so lange schon jetzt zusammenspielen. Wir verstehen uns blind mittlerweile, wir wissen genau, wie der andere tickt, was er gerne für Bälle spielt und das ist so der Schlüssel zum Erfolg und wir sind einfach beide überglücklich, wie das jetzt gelaufen ist, ne?
Jetzt frage ich mal ein bisschen böse. War das sowas wie ein One-Hit-Wonder oder kann man da durchaus noch ein bisschen mehr von Ihnen erwarten?
Nein, absolut nicht. Das war kein One-Hit-Wonder. Da werden wir für sorgen, dass das keine Eintagsfliege ist und bleibt. Und wir freuen uns natürlich jetzt wahnsinnig darüber, aber das ist erst der Anfang und wir machen da weiter und wir geben da weiter Gas und wir haben noch Luft nach oben, wir haben noch einige Dinge in unserem Spiel, wo einfach Luft nach oben ist, die wir noch verbessern können und da bleiben wir weiter dran und ruhen uns nie nach Erfolgen aus. Das war auf der Challenger Tour, auf der ATP Tour oder jetzt mit so einem großen Erfolg immer so und das behalten wir auch bei und das wird hoffentlich nicht der letzte Grand Slam Titel für uns sein. Aber mal schauen.
Und vielleicht können Sie sich ja auch noch einen anderen Lebenstraum erfüllen, Davis Cup zu spielen für Deutschland. Ich habe gehört, Boris Becker hat da schon was in Aussicht gestellt. Stimmt das?
Ja, also es wird natürlich jetzt in letzter Zeit viel über den Davis Cup gesprochen. Klar, mit den steigenden Leistungen und der guten Performance auf dem Platz spielen wir dann natürlich auch eine Rolle. Klar, es gibt nicht ganz so viele deutsche Doppelteams und das ist natürlich eine Ehre für uns, dass wir da in dem Kreis dabei sind und in Frage kommen, für Deutschland zu spielen. Das war immer ein Traum von uns und wir sind bereit, wann auch immer wir einen Anruf bekommen von Herrn Kohlmann und Herrn Becker und da würden wir uns natürlich riesig drüber freuen und würden dann alles für den Erfolg geben und wir müssen uns einfach jetzt weiter auf uns konzentrieren und dann schauen wir mal, was passiert in Zukunft.
Und wir drücken auf jeden Fall die Daumen und sagen nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg im Doppel bei den French Open. Andreas Mies und Kevin Krawitz, das Interview habe ich heute Nachmittag aufgezeichnet, kurz bevor Andreas Mies zurück nach Köln geflogen ist. Wir bleiben beim Tennis. Es ist ja nicht so, dass bei uns in Deutschland keiner mehr Lust hat, Tennis zu spielen. Ganz im Gegenteil. Immer mehr Hobbyspieler spielen Turniere, um ihre persönliche Leistungsklasse zu verbessern. Leistungsklassen im Tennis sind vergleichbar mit dem Handicap beim Golfsport. Und das Handicap beim Tennis, das hat den Ehrgeiz an der Basis geweckt. Die sogenannten Leistungsklassenturniere erleben einen regelrechten Boom. Daniela Müllenborn.
Matchball auf Platz 7 der Tennisanlage des TC Rot-Weiß Overath im Bergischen Land. Jörg, 60, spielt gegen Bernd, 67.
Er spielt halt die Bälle dauernd zurück und ich schmetter sie in die Walachei.
Beide Spieler haben Leistungsklasse, kurz LK13. Die Leistungsklasse ist vergleichbar mit dem Handicap im Golfsport, erklärt Veit Heller, Tennistrainer und Turnierveranstalter.
Es geht darum, jedem Spieler, jeder Spielerin eine, ja, eine Spielstärke zuzuweisen. Und das passiert eben über das LK-System. 1 als beste LK und 23 als schlechteste LK.
Der Saarländische Tennisverband war der erste, der das LK-System einführte, bereits 1993. Erst sehr viel später zogen andere Verbände nach. Seit ein paar Jahren gilt es flächendeckend und es soll verhindern, dass sich Mannschaften im Ligaspielbetrieb einen Vorteil verschaffen, indem sie taktisch aufstellen. Stattdessen sollen die Leistungsklassen garantieren, dass der beste Spieler einer Mannschaft auch tatsächlich an Position 1 gesetzt wird und auf die Nummer 1 des Gegners trifft und nicht zum Beispiel an Position 4 oder 5 spielt, um einen vermeintlich schwächeren Gegner zu bekommen. Um im Mannschaftsranking zu steigen, muss man seine Leistungsklasse verbessern, indem man Punkte sammelt.
Das kann man in den Mannschaftsspielen, den klassischen Mädenspielen, so heißen sie ja im Tennis, nur indem man besser eingestufte Spieler schlägt, erhöht sich dadurch automatisch der Punktewert, was dann zu einer neuen oder zu einer besseren LK führt. Und das kann man aber auch in vielen inzwischen angebotenen Turnieren, sogenannten LK-Turnieren, Tagesturnieren oder auch normalen Rundenturnieren.
Das LK-System hat zum einen die Mädenspiele fairer und attraktiver gemacht. Da ist man sich bei den Landesverbänden einig. Die ohnehin beliebt gewesenen Punktspiele für Mannschaften seien noch populärer geworden. Zum anderen beobachtet Sebastian Müller, Geschäftsführer des Tennisverbandes Mittelrhein, aber eben auch einen Ansturm auf Tennisturniere.
Ja, inzwischen haben wir rund 500 Turniere, die jährlich hier auf Verbandsebene stattfinden. Insofern kann man schon von einem Boom sprechen.
Alleine über das Pfingstwochenende stehen auf dem Internet-Turnierportal des Tennisverbandes Mittelrhein 22 Turniere zur Auswahl. Zum Beispiel die Aggertal Pfingst Open auf der Anlage des TC Rot-Weiß-Overath, wo Ralf 55 vom TC Rot-Weiß-Hangeler gerade Match Nummer 2 verloren hat.
Ach, ich sag mal, die Turniere sind ja, glaube ich, deshalb auch so stark am Boom, weil natürlich die Möglichkeit besteht, sich dadurch halt neben den Medenspielen irgendwie zu verbessern. Ne? So ein bisschen auch so zu Saisonende ist immer ganz viel los.
Auch Ralf spielt Turniere, um seine Leistungsklasse zu verbessern. Aber nicht nur aus diesem Grund.
Weil die paar Medenspiele im Sommer sind natürlich einfach ein bisschen wenig, wenn man mal sich mal messen will. Und es ist halt was anderes, wenn es dann mal doch zählt und irgendwie ernst ist, als wenn du jetzt nur so ein bisschen Trainingsspielchen machst.
Ausschließlich Trainingsspiele nach Feierabend im heimischen Verein gegen andere Clubmitglieder und dazu vielleicht dann auch noch eine Clubmeisterschaft pro Jahr. Das war gestern. Heute wollen viele Tennisspieler mehr. Mehr Spiele, mehr Abwechslung, mehr Flexibilität. Und genau dieses veränderte Sportverhalten bedienen die Turniere, weiß Sebastian Müller vom Tennisverband Mittelrhein.
Was im Moment insbesondere boomt, sind die Tagesturniere der Leistungsklassen. Und dort ist es natürlich so, man sucht sich einen Termin raus, an dem man Zeit hat, spielt dann seine zwei Matches in der Regel. Und es ist eine sehr ungebundene Art zu spielen. Insofern, glaube ich, passt es auch in unsere Zeit, in das Freizeitverhalten der Menschen.
Von diesem Angebot, das dem heutigen Lebensalltag entspricht, fühlt sich auch die Generation 40+ angesprochen. Beim Overather Turnierveranstalter Veit Heller melden sich immer mehr Tennisspieler an.
Die irgendwann in den 80ern, so in den Boomzeiten, Becker-Graf-Zeiten gespielt haben, irgendwann mal aufgehört haben, dass sie sagen, boah, super, sowas gab es früher nicht, das erleichtert uns ungemein den Wiedereinstieg. Und das Zweite ist, wir haben ja unheimlich viele Leute, die von anderen Ballsportarten kommen, klassisch Handball, Fußball, das dann irgendwann mit 30, 35, 40 aufhören und irgendwo doch weiter eine Ballsportart betreiben wollen. Da ist Tennis eine perfekte Sportart und eben ist auch absolut für Anfänger geeignet, die sich gegen andere Anfänger messen können. Das macht einfach absolut den Reiz aus.
Voraussetzung für die Teilnahme an einem Leistungsklassenturnier ist die Mitgliedschaft in einem Tennisverein. Die Anmeldung zu einem LK-Turnier kostet in der Regel zwischen 30 und 45 Euro. 5 Euro davon gehen an den Deutschen Tennisbund, dem die Leistungsklassenturniere eine siebenstellige Summe in die Kasse spülen. Geld, das am besten in die Nachwuchsarbeit und damit in den Leistungssport fließen sollte, wünscht sich Hobbyspieler Bernd, der das Match auf Platz 7 verliert, weil Jörg den ersten Matchball verwandelt.
6-0, 6-3. Dafür habe ich am Donnerstag schon einen auf die Hose bekommen und sogleich ist das alles wieder aus. Ne?
Daniela Müllenborn über Leistungsklassenturniere im Sport. 19.41 Uhr, Sie hören Sport am Sonntag im Deutschlandfunk. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat gestern Abend in der EM-Qualifikation in Weißrussland mit 2-0 gewonnen. Felix Mansell.
Die DFB-Elf hat sich gegen Weißrussland zwar schwer getan, aber letztlich ihre Pflicht erfüllt. Ein junges Team, das sich mitten im Umbruch befindet. Das weiß auch Mannschaftskapitän Manuel Neuer.
Es ist ein Prozess, das haben wir unter der Woche auch schon angesprochen. Und wir arbeiten hart daran, dass wir Abläufe einfach einstudieren, die umsetzen natürlich in den Spielen. Und das ist gegen verteidigende Mannschaften nicht immer so leicht, aber das eine oder andere haben wir aufblitzen sehen.
Fazit: Pflichtsieg eingefahren, keiner verletzt. Die großen Aufgaben, die kommen allerdings erst noch.
Heute ist die DFB-Elf zurückgeflogen nach Hause und bereitet sich schon auf das nächste Spiel in der EM-Qualifikation vor. Am Dienstag zu Hause in Mainz gegen Estland. In der Nations League, da ist Deutschland nur zweitklassig und muss zuschauen, wie andere um hohes Preisgeld spielen. Und zwar beim Final Four-Turnier in Portugal. Und von dort berichtet einer, der sich bestens auskennt mit der Nations League, der Kollege Nils Bastek von der Deutschen Presseagentur. Herr Bastek, das Spiel um Platz 3 ist schon vorbei. Wer hat sich denn da durchgesetzt? England oder die Schweiz?
Ja, am Ende hatten die Engländer ganz knapp die Nase vorn, dank eines Fehlschusses von jemandem, der uns aus der Bundesliga bestens bekannt ist, nämlich Josip Drimmitsch von Borussia Mönchengladbach, dessen Saison ja sowieso relativ unglücklich zu Ende gegangen ist. Sein Vertrag bei Gladbach soll nicht verlängert werden. Und dann ist er nach einem zähen Spiel, Stand 0-0, nach 90 Minuten und anschließender Verlängerung, als einziger Spieler im Elfmeterschießen gescheitert an Englands Torhüter, ja. Und so kann es dann laufen im Fußball. England hat 6-5 gewonnen und sich damit den dritten Platz gesichert.
Heute Abend um 20.45 Uhr trifft Europameister Portugal auf die Niederlande. Alles schaut natürlich auf CR7, Cristiano Ronaldo, oder?
Ja, natürlich steht Cristiano Ronaldo gerade nach seinem Dreierpack im Halbfinale gegen die Schweiz mal wieder im Fokus. Aber die Niederländer haben eben auch einen Weltklasse-Verteidiger namens Virgil van Dijk. Und zudem gibt es übrigens eine Statistik, die eigentlich kaum zu glauben ist, nämlich in der vergangenen Saison soll kein einziger Spieler es geschafft haben, an eben jenem Van Dijk vorbeizudribbeln. Ja, und wer Cristiano Ronaldo kennt, der kann sich natürlich vorstellen, dass genau diese Statistik einen ganz besonderen Reiz für ihn darstellen dürfte, es nämlich als erster Spieler heute Abend zu schaffen, an Van Dijk vorbeizukommen und damit Portugal den Titel zu sichern in der Heimat.
Es wurde ja viel über Sinn oder Unsinn dieses neuen UEFA-Wettbewerbs Nations League diskutiert. Wie ist denn da der Stand der Dinge aus Ihrer Sicht?
Ja, gerade aus der Bundesliga, das ist richtig, hat es am Anfang auch Kritik gegeben, so nach dem Motto, boah, brauchen wir jetzt schon wieder einen neuen Wettbewerb. Meiner Meinung nach hat sich dieser Wettbewerb aber etabliert. Die Stadien hier sind voll, die Trainer stellen ihre besten Mannschaften auf. Gerade heute Abend im Finale wird es viele tolle Spieler zu sehen geben, nicht nur Ronaldo oder Van Dijk, sondern auch Top-Talente wie Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt oder der 19-jährige João Felix von Benfica Lissabon. Also es sind auf jeden Fall jede Menge Top-Spieler auf dem Feld und die Mannschaften betonen auch, hey, es gibt hier einen Titel zu gewinnen, den wollen wir gerne gewinnen. Gerade Portugal ist natürlich heiß, das hier vor eigenem Publikum zu schaffen. Und wenn man die Fans hier in den Straßen sieht und in den Stadien, die sind durchaus begeistert, die feiern hier bei tollem Wetter. Also ich glaube schon, dass der Wettbewerb eine Zukunft hat. Das ist natürlich eine zusätzliche Einnahmequelle für die UEFA. Da braucht man auch nicht drumherum reden. Trotzdem ist es so, dass von den 24 Mannschaften der nächsten Europameisterschaft in einem Jahr sich 4 eben über diesen Wettbewerb qualifizieren können. Also es sind quasi bessere Freundschaftsspiele mit dem Anreiz, dass man sich eben auch über diesen Wettbewerb noch für dieses Turnier qualifizieren kann. Es ist natürlich die Frage, die nächste Auflage der Nations League wird im Herbst 2020 starten. Und da versucht die UEFA natürlich, dass man über diesen nächsten Wettbewerb sich auch für die WM 2022 in Katar Startplätze sichern kann. Da ist aber im Moment noch gar nicht klar, wie das funktionieren soll und ob das überhaupt funktioniert. Steht sowieso in den Sternen. Also da muss man mal abwarten, wie da die Gespräche in den nächsten Monaten ausfallen.
Nils Bastek war das aus Portugal, wo heute um 20.45 Uhr ohne Deutschland das Finale der Nations League ausgetragen wird. Portugal gegen die Niederlande. Und in einer Woche beginnt die U21-Europameisterschaft, dann aber mit Deutschland. Philipp Nagel.
Aus Sicht des ein oder anderen Experten fehlen in diesem Jahr die ganz großen Namen. Und das sogar völlig unnötig, denn Topstars wie Leroy Sané oder Kai Havertz wären ja sogar spielberechtigt. Doch vom A-Team zu U21 dazustoßen werden nur Lukas Klostermann und Jonathan Tah. Bremens Maximilian Eggestein, der ja selber bereits von Yogi nominiert wurde, findet die Regelung aber völlig nachvollziehbar.
Ich glaube, es ergibt sich auch einfach, Jona und Lukas haben eigentlich relativ viele Spiele noch mitgespielt bei uns, waren relativ häufig dabei. Und Leroy, Kai oder Timo Werner, Julian Brandt waren alle von vornherein direkt bei der A-Mannschaft und haben ja auch teilweise schon die WM mitgemacht. Deswegen wäre das ja auch ein bisschen komisch, wenn die auf einmal hier auftauchen.
Doch auch ohne die vermeintlich ganz großen Namen zählt die deutsche U21 wieder zum Favoritenkreis. Schalke-Keeper Alexander Nübel, immerhin ja als möglicher Nachfolger von Manuel Neuer bei den Bayern im Gespräch, gibt als Mindestziel das Halbfinale aus.
Ja, wir wollen die Vorrunde ganz klar überstehen als Erster. Ich glaube, da kommt dann noch das Sonderziel hinzu, dass wir dann zu Olympia fahren können. Tokio.
Und genau diese Qualifikation für die Sommerspiele im kommenden Jahr ist das erklärte Ziel des Titelverteidigers. Eine Bezeichnung, die Trainer Stefan Kunz eigentlich gar nicht gefällt, denn für ihn ist seine aktuelle Mannschaft mit der vor 2 Jahren einfach kaum zu vergleichen.
Ich glaube, von der Anzahl der gespielten Minuten der Bundesliga ist die jetzige Mannschaft nicht ganz so erfahren wie vor 2 Jahren. In der Offensive waren vielleicht auch 1-2 Individualisten mehr dabei. Team Spirit, Zusammenhalt, taktische Variabilität ist in dem aktuellen Kader größer.
Insgesamt 4 Spieler aus dem 23er Kader waren beim Titelgewinn vor 2 Jahren in Polen dabei. Besonders erfreulich mit dem Hoffenheimer Nadim Amiri ist ein wichtiger Eckpfeiler im offensiven Mittelfeld rechtzeitig fit geworden. Einer, der zu den jungen Wilden zählt und für den es überhaupt erst das erste DFB-Turnier seiner Karriere ist, ist Marco Richter. Der Augsburg-Stürmer zeigte zuletzt starke Leistungen in der Liga und könnte ein Überraschungsspieler dieses Turniers werden.
Freut mich extrem natürlich, dass ich da auserwählt worden bin und jetzt halt kurz vor so einem Turnier stehe. Und deswegen habe ich alles reingeworfen, was geht. Ich habe noch nie so ein Turnier gespielt. Und das ist natürlich auch nochmal eine Riesensache. Ja, auch nochmal ein großer Sprung.
Der dann ja vielleicht auch eines Tages für den ein oder anderen aus der U21 Richtung A-Team ansteht. Die richtig großen Namen mögen vielleicht fehlen. Spannende sind dafür umso mehr dabei.
2015 wurden im Zuge des russischen Dopingskandals sowohl die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA als auch das Moskauer Doping-Kontrolllabor suspendiert. Sie durften also keine Kontrollen mehr durchführen. Die WADA war bei der Durchsetzung der Sanktionen aber wohl nicht sehr konsequent. Sie ließ sich nämlich auf viele Kompromisse mit den Russen ein und verstrickte sich, meint Heinz-Peter Kreuzer, in ein Gewirr aus Halb- und Unwahrheiten.
Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat die Politik über den Schutz des sauberen Athleten gestellt. So kann man die Durchsetzung von Sanktionen beim russischen Staatsdoping bewerten. Kaum hatte die WADA das Moskauer Doping-Kontrolllabor suspendiert, gab es schon wieder die erste Lockerung. Denn die Sperre im November 2015 drohte die Sportwelt in ein Dilemma zu stürzen. Zahlreiche Verbandsfunktionäre erklärten damals, Russland sei ein großes Land und habe so viele Athleten, dass die Untersuchungen für den biologischen Blutpass schon aus logistischen Gründen nicht außerhalb Russlands geleistet werden könnten. Außerdem stand damals ein Großereignis vor der Tür, erinnert sich Andy Brown von der Sports Integrity Initiative, einer Initiative, die seit einigen Jahren Missstände im Sport beleuchtet.
But their main problem was the Rio Olympics were coming up.
Das Hauptproblem war, dass die Olympischen Spiele in Rio vor der Tür standen und die Verbände benötigten Blutprofile für den biologischen Blutpass. Im Moskauer Labor hatten sie die Ausstattungen für die Analysen. Deshalb hat die WADA 6 Monate nach der Suspendierung das Labor wieder für die Untersuchungen für den Blutpass zugelassen.
Das Analyseverfahren für den Blutpass wird mit einem automatisierten Gerät durchgeführt und wurde auch ständig von der WADA kontrolliert. Daher sah die WADA keine Gefahr der Manipulation. Von einem Neuanfang konnte keine Rede sein. Das Labor war immer noch im gleichen Gebäude und wurde trotz gegenteiliger Beteuerungen weiter staatlich finanziert. Die Zuständigkeit wechselte zwar vom Sportministerium zu einer Moskauer Universität, aber bis heute zahlt ein staatlicher Hochschulfonds die Kosten anstelle des Ministeriums. Problematisch ist vor allem das Personal des Labors, denn das ist zum großen Teil identisch mit dem, das auch an den Manipulationen bei den Winterspielen 2014 in Sotschi beteiligt war. Ein Grund für die WADA, seit Mai 2016 die Arbeit in Moskau zu beaufsichtigen. Im Klartext: Die obersten Dopingbekämpfer hatten schon ab diesem Zeitpunkt Zugang zum Labor. Nur nicht zum Laborinformationsmanagementsystem LMS und den 2262 Proben von 2010. Das hat die Welt-Anti-Doping-Agentur mittlerweile bestätigt. Und das steht im Widerspruch zu der Behauptung, Schwierigkeiten beim Zutritt zum Moskauer Labor zu haben. Der Zugang zu Proben und zum LMS wurde jedoch jahrelang mit der Begründung verweigert, ein Untersuchungsausschuss ermittle noch gegen Grigori Rodchenkov, den früheren Leiter des Labors. Andy Brown.
Bisher sind noch keine Ergebnisse bekannt. 4 Jahre später gibt es immer noch keine Strafen und es ist kein Ende in Sicht. Wer weiß, ob die Ermittlungen je beendet werden. Die WADA hätte sagen können, wir brauchen die Proben nach Ende der Ermittlungen, sonst können wir das Labor nicht wieder akkreditieren.
Doch die WADA ließ sich hinhalten. Auch der Umgang mit der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA ist umstritten. Die wurde im September vergangenen Jahres wieder eingesetzt, obwohl Jonathan Taylor, der Vorsitzende des Compliance Review Committee der WADA, einräumte, einen Kompromiss geschlossen zu haben, der die eigenen Kriterien nicht erfüllt hat.
Das ist der kleinste gemeinsame Nenner nach den Ergebnissen des Untersuchungsberichts, ohne dass wir Bedingungen gestellt haben,
sagt Taylor in einem Audiomitschnitt der Exekutivsitzung. In einem schriftlichen Protokoll ist die Bemerkung nicht zu finden. Schon im Mai 2017 hatte die WADA erlaubt, dass die RUSADA unter Aufsicht der britischen Anti-Doping-Agentur wieder Blut- und Urinkontrollen durchführen darf. Auch dies ein Beispiel dafür, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur dem sportpolitischen Druck vor allem von Seiten des IOC offenbar nicht gewachsen war,
sagt Heinz-Peter Kreuzer. Und jetzt frage ich Sie, Haben Sie schon mal etwas von Speedgate gehört? Nein, oder? Also Speedgate ist ein Mix aus Rugby, Fußball, American Football und Handball. So weit, so gut. Aber es gibt eine Besonderheit. Denn Speedgate ist die weltweit erste Sportart, die von künstlicher Intelligenz erfunden wurde. Beziehungsweise von einer Werbeagentur und deren Computer.
Catherine Webb und Whitney Jenkins legen Wert darauf, dass sie nicht die Erfinder von Speedgate sind. Sie waren eher die Geburtshelfer, sagt Jenkins, Kreativdirektor der Werbeagentur AKQA in Portland im US-Bundesstaat Oregon.
So Speedgate is played on a field with
Bei Speedgate treten zwei Teams à 6 Personen gegeneinander an. Es gibt 3 Angreifer und 3 Verteidiger. Die Verteidiger schützen das eigene Tor am Ende des Spielfelds. Die Angreifer müssen zuerst durch ein Tor in der Mitte des Feldes einen Ball werfen oder schießen, um ihn dann nochmals durch ein Tor am Ende des gegnerischen Feldes zu bringen. Ein Spiel dauert insgesamt 21 Minuten und besteht aus 3 Dritteln von je 7 Minuten. Eine andere wichtige Spielregel lautet, ein Spieler, der den Ball hat, darf sich mit ihm nicht bewegen und ihn nur maximal 3 Sekunden halten. Speedgate ist zugleich ein sehr strategisches Spiel, sagt Catherine Webb. Sobald man den Ball nicht mehr hat, muss man rennen und sich eine gute Position suchen. Es ist ein Spiel, das auf Teamwork setzt, weil man eben nicht alleine mit dem Ball losrennen kann, um ein Tor zu machen. Man muss strategisch denken, Pässe spielen und jeden im Team einbeziehen. Speedgate ist noch eine ganz junge Sportart. Auslöser war die Designwoche, die im April in Portland stattfand. Die Agentur von Catherine und Whitney wollte sich dort mit einem Projekt beteiligen. Schnell sei man auf die Idee gekommen, einen Computer mit den Spielregeln von rund 400 Sportarten zu füttern. Die Algorithmen sollten daraus dann eine vollkommen neue Sportart entwickeln. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht, sagt Kreativdirektor Whitney Jenkins. Die Regeln, die der Computer ausspuckte, machten nämlich manchmal keinen Sinn.
And then once we field tested it, we said, okay, that's not fun.
Als wir das Spiel dann auf dem Feld ausprobiert haben, konnten wir sagen, was Spaß machte und welche Regel nutzlos war. Künstliche Intelligenz hat das ursprüngliche Konzept entwickelt. Wir Menschen haben es überprüft. Jetzt sagen wir scherzhaft, KI hat sich Speedgate ausgedacht. Wir Menschen haben es für gut befunden.
Imagined by AI, but proven by humans.
Mittlerweile gibt es so eine Art Speedgate-Fieber in und um Portland, erzählt Jenkins.
We play Speedgate every weekend and we love it. We're working with universities.
Wir spielen mittlerweile jedes Wochenende. Wir lieben das Spiel. Wir arbeiten jetzt mit Universitäten zusammen und mit Schulen in der Region, die Speedgate in den Pausen spielen wollen. Es ist schneller gewachsen, als wir uns das je vorgestellt haben.
So yeah, it's gotten a lot bigger than we ever imagined.
Jenkins betont, Speedgate sei der Beweis, dass Mensch und Maschine zusammenarbeiten müssen, um etwas Sinnvolles zu produzieren. KI hätte ein Spiel wie Speedgate nie alleine schaffen können, ohne Korrektur oder Überprüfung durch den Menschen. Das Spiel sei Teamarbeit zwischen Mensch und Maschine gewesen.
Markus Schuler war das aus San Francisco über Speedgate. Und Geschwindigkeit, um die geht's heute Abend auch in der Formel 1 beim Großen Preis von Kanada in Montreal. Es ist das 7. Rennen der Saison und zum ersten Mal seit langer Zeit startet Sebastian Vettel wieder von der Pole Position. Jens Wolters.
Nicht nur Vettels Leistung im Qualifying war so gut, schließlich ist es die erste Pole Position der Saison für den viermaligen Weltmeister. Nein, auch die Statistik spricht für ihn. Denn in den vergangenen 4 Jahren gewann immer der Pilot den Großen Preis von Kanada, der von Startplatz 1 aus auch ins Rennen ging. 2018 war es Vettel selbst. Und noch wilder ist dieser statistische Wert. Immer wenn ein Formel-1-Rennen an einem 9. Juni in Montreal ausgetragen wurde, gewann ein deutscher Fahrer. Michael Schumacher und Sebastian Vettel waren dies bisher. Und Vettel hat jetzt also die Chance, sich mit diesem Datum erneut in die Bücher einzutragen.
Der Große Preis von Kanada in der Formel 1 beginnt um kurz nach 8 und ich habe noch eine andere wichtige Uhrzeit, 23.30 Uhr. Dann gibt's hier im Deutschlandfunk wie immer das Sportgespräch und heute wieder mit einem spannenden Thema. Es geht um die schwierige Situation von Spitzensporttrainern in Deutschland. Das Sportgespräch mit meinem Kollegen Matthias Friebe um 23.30 Uhr. Und das war Sport am Sonntag. Ich bin Uli Schäfer und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und weiter frohe Pfingsten.